Ich will euch alle herzlich begrüßen zu dem Sonntagmorgen Gottesdienst. Alle, die, wenn sie kommen, immer kommen. Und auch die, die kommen als Gäste. Ich habe gerade unsere Gäste vom Bernbiet getroffen und ich sehe noch mehr Gesichter. Herzlich willkommen. Das Predigtthema heute ist respektvoller Umgang. Und ich glaube, gerade in der Corona ist respektvoller Umgang auch ganz, ganz wichtig. Viele Schweizer denken, die Krise sei jetzt vorbei, weil es uns wieder besser geht. Unsere Dinge sind gelockert worden. Man könnte wieder viele, viele Sachen machen. Aber ich glaube, viele Schweizer denken zu Unrecht, es sei alles vorbei. Jetzt, wo ich gehört habe von diesen Demos gestern, wo über 1000 Leute sich getroffen haben, illegal. Ich glaube nicht, dass das eine gute Sache ist. Denn anstecken kann man sich immer noch, auch wenn die Chance viel, viel kleiner ist. Und es geht ja nicht um mich, sondern um die Leute, die ich anstecken könnte. Und das ist genau da, wo der Respekt hineinkommt. Und wenn ich Leute höre, die sagen, ja, also das ist alles übertrieben, dass, ob ich jetzt mit diesen Leuten auch körperlichen Kontakt habe, das kommt nicht mehr darauf an. Das zeigt einfach ein bisschen eine Respektlosigkeit an denen gegenüber, die eben anders glauben. Und dass es nicht vorbei ist, habe ich gestern in der Zeitung gelesen. Hat jemand eine Ahnung, wie viele Leute in den USA jeden Tag angesteckt werden? Jetzt, immer noch. Hat das jemand gelesen gehabt? Es sind im Moment in den USA 22.900 neue Fälle jeden Tag. Also, wenn wir Schweizer das nicht mehr spüren, dann ist das einfach, weil Gott uns wirklich geschaut hat in dieser Zeit. Bei uns ist jetzt vorbei, mehr oder weniger, hat man das Gefühl. Aber um die Welt herum noch lange nicht. 22.900 in den USA. In Brasilien sind es 33.000 Ansteckungen jeden Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Corona-Krise ist nicht vorbei. Und ein bisschen Respekt würde wahrscheinlich gut sein. So, jetzt möchten wir aber noch einsteigen, zuerst mit dem Lied, das wir die Einführung schon gehört haben.
Hey Venus, Shalom, Würde und Frieden. Und das sind wir genau, Friedensbringer. Wenn wir Jesus mit uns haben, bringen wir den Frieden, den nur Gott uns geben kann.
Psalm für heute, und der Psalm, die Losungen für heute, lesen vom Psalm 8, der 7. Vers. Du hast den Menschen zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles, was unter seine Füße, und alles hast du unter seine Füße getan. Und in der Zürcher Bibel, ich werde die Verse vor und nachher lesen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du seiner annimmst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gesetzt über die Werke deiner Hände. Und alles, was du hast du ihm unter die Füße gelegt. Schafe, Rinder, sie alle. Dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. Was da die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name in allen Ländern. Und jetzt möchten wir ihn loben mit ein paar Lieder, vier Lieder.
Der Gott, er tut so viel Wunder. Eins davon ist, dass er uns Jesus geschenkt hat. Dass wir, die eigentlich von uns aus nicht können, zu Gott kommen, weil wir alle nicht perfekt sind. Alle haben unsere Fehler, aber er hat Jesus geschickt, dass wir können zu Jesus kommen, zu Gott kommen und vergeben sind. Jesus, wir sehen auf dich. Wenn wir so auf Jesus schauen, dann können wir nur staunen. Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade. Ich lausche der Botschaft des Friedens, die er mir verkündet hat. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Und damit ihr das nicht mehr vergesst, eine ganz kleine Geschichte dazu. Das Lied habe ich zum allerersten Mal in Papua Neuguinea gehört, gesungen, wahrscheinlich auf Englisch oder Tokpischin, ich weiß es auch nicht mehr. Und da war ein alter Schweizer Missionar dort und er hat gelacht und hat gesagt, weißt du, bei diesem Lied muss ich immer an etwas denken. Sie haben ja dort die Kirchen nicht so gebaut, sondern meistens irgendwie aus Holz oder Stroh gebaut. Und einmal haben sie dann auch hinter dem Kreuz geschaut und genau hinter dem Kreuz hat es ein Mausloch gehabt, wo das Müsli rein und raus ist. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld.
Thank you.
genau darum werden wir ihn erhöhen. Sein Name sei erhöht.
Vielen Dank, Musikteam. Wir möchten jetzt hören, was der Hans-Jürgen uns zu sagen hat. Hans-Jürgen, ich möchte noch für dich beten. Ja, Herr, ich bitte dich, leg jetzt du dir Wort im Hans-Jürgen sein Maul, wo du willst, dass wir hören, was du vorgesehen hast. Lass du uns verstehen, was er zu sagen hat, mach du unsere Herzen offen, dass wir auf der gleichen Frequenz spielen und das auch wirklich hören und verstehen. Ich bitte dich jetzt, segne du den Hans-Jürg, so dass er einen Segen sein für uns. Amen.
Wir sind ja immer noch im Brief, wo der Petrus geschrieben hat an die Leute, die überall in den ganzen Landschaften gewohnt haben. Das ist eine Art des Rundschreiben, wo er geschrieben hat, Apostel Petrus. Und er nimmt dort ganz viele Themen auf. Wir haben ganz viel gesehen, dass es darum geht, auch um Schwierigkeiten. Damals haben sie doch sehr viel Druck gehabt als Christen. Und ich denke, es ist für uns eine gute Vorbereitung, weil es gut möglich ist, dass bei uns bald auch mehr Druck auf uns wird kommen, dass wir uns einfach darauf vorbereiten. Aber immer wieder ist der Fokus nicht darauf, oh, Hilfe, was kommt jetzt, sondern der Fokus ist immer wieder darauf gewesen, umso mehr, wir sind berufen, um ein Leben zu führen, wo wirklich Jesus durch uns durchstrahlt. Das können wir eigentlich zusammenfassen. Wenn dein Nachbar dich sieht, wenn er dann Jesus sieht, dann lebst du genau goldrichtig. gilt natürlich auch für mich. Und jetzt sind wir schon im letzten Kapitel angelangt, im Kapitel 5. Und da gibt es besonders ein Wort an die Leiter. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbar werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Auch nicht aus übler Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihnen ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Leiter sind wichtig. Leiter, wenn wir in die Politik hineinschauen, das ist noch praktisch, das sind die, wo man darüber schimpfen kann. Die jetzt Bern oben, oder die jetzt Chur. Gerade in der Krise merkt man aber, wie Leiter wichtig sind, wie Leiter auch ein Stück weit einen Halt geben, einen guten Leiter, der in der Krise kann Halt geben kann, Orientierung geben und kann auch mal etwas durchziehen. Das ist etwas so Kostbares. Aber wir haben gesehen, auch in der letzten Zeit, dass auch eine Spannung ist, gerade wo unsere Bundesregierung, wie unser Bundesrat das Notrecht eingeführt hat, sind dann sofort, also am Anfang ist Friede, Freude, Eierkuchen gewesen, aber nachher ist dann gleich in die Parteien gekommen und haben gesagt, so, und jetzt muss das Parlament wieder, die haben zu viel Macht, das ist nicht mehr gut. Da spüren wir etwas von dem Spannungsfeld. Also ich glaube nicht, dass das in der Schweiz so schnell gefährlich ist. Aber in vielen Ländern rundum und auch noch ein bisschen weiter weg ist das durchaus ein riesen Spannungsfeld. Macht ist etwas, wo Gott eingesetzt hat. Gott ist allmächtig, Gott übt Macht aus und er hat auch Menschen eingesetzt. Zum Beispiel schon in der Schöpfung, wo er gesagt hat, ihr habt Macht, um den Garten zu bewirtschaften, zu pflegen, also überhaupt die Schöpfung zu pflegen, den Tier nehmen gehen. Auch das ist eine Form von, wenn du so willst, eine Form von Macht, weil man etwas kann benennen, etwas man kann den Namen geben, also Gott hat dem Menschen Macht gegeben und auch Leiter eingesetzt. Durch die ganze Bibel durch sehen wir, gute Leiter hat es gegeben, die ihre Macht zum Guten eingesetzt haben und schlechte Leiter hat es gegeben, die ihre Macht missbraucht haben. Das sehen wir ja bis heute. Es gibt gute und schlechte. Macht an sich ist nichts Schlechtes, sondern es kommt immer darauf an, wie man sie einsetzt. Die Bibel nennt das natürlich Vollmacht. Eine Vollmacht ist etwas, wo ein Mensch Verantwortung oder Macht ausübt, aber in der Verantwortung von Gott, nicht in eigenmächtig, ja, ist eigentlich, sondern vollmächtig. Das ist genau der Unterschied. Der eine handelt eigenmächtig, egal was links und rechts jemand denkt, und der andere handelt die Vollmacht, das heisst, er hat jemanden im Rücken und handelt entsprechend. Und wenn wir da schauen, dann ist da für Leiter der Begriff Älteste. Der kommt schon im Alten Testament vor und im Neuen Testament wieder. Älteste, würde ich sagen, sind, wenn man in die Bibel hineinschaut, immer die reifsten Menschen. Also es geht nicht um die Jahrringe. Es geht nicht ums Alter an Jahren, sondern es geht darum, dass es Menschen sind, die schon eine Reife erreicht haben, ihrem geistlichen Leben. Im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament ist das Amt der Männer vorbehalten. Das ist spannend. Das hat auch Jesus, hat Jünger, Apostel eingesetzt. Ich denke einfach, es geht halt schon darum, dass Männer ganz besonders herausgefordert sind, zum Verantwortung zu tragen. Das hat schon von ganz Anfang an nicht richtig geklappt. Adam ist beim Sündenfall neben zugestanden, steht. Und hat seine Verantwortung zum Sagen Eva, aber Gott hat etwas anderes gesagt. Er hat einfach geschwiegen. Das ist heute noch das Problem. Wir Männer sind viel zu tolerant. Und ja, kommt dann schon, schauen wir mal zu. Oder? Aber wir haben Verantwortung. Und ich glaube, Gott hat ganz besonders uns Männer einfach einen Auftrag gegeben, in die Verantwortung hineinsteigen. Ich weiß nicht, ob es einfach auch an Muttersein liegt, dass Frauen natürlicherweise sowieso Verantwortung übernehmen. Sie müssen ja, sie sind ja als Mutter dazu verdonnert, oder? Und wir Männer müssen das viel mehr bewusst lernen. Ich glaube, das ist der Grund, warum Gott den Männern das ganz besonders aufs Herz gelegt hat. Das ist ein kleines Männerproblem. Chef sein, tun wir gerne, oder? Ein bisschen umbefehlen. Aber wirklich dreistehen und Verantwortung tragen, um das geht es. Älteste. Gerade der Petrus hat das müssen lernen. Er war der Kasernoberchef, oder? Er war der, der gerne zuvorderst gestanden ist, er war der Wortführer. Er war gerne der Vorderst. Und Jesus kritisiert das nicht, dass er aus dem Boot rausgestiegen ist und versucht hat, auf dem Wasser zu laufen. Er war einer, der Leiterpotenzial hatte, weil er mutig war und vorangegangen. Und, aber Jesus hat ihn ganz fest müssen formen. Jesus hat keinen so an die Kandare genommen wie der Petrus. Wo der Petrus Jesus hat versucht zu bestimmen und gesagt hat, Jesus hat erzählt, dass er wird verurteilt werden, verhaftet werden, verurteilt werden und sterben, hat der Petrus gesagt, nein, also das darf dir ja auch nicht passieren. Und dann hat Jesus ihn unheimlich scharf zurechtgewiesen. Wie genau der Diamant hätte er müssen schleifen. Genau der Typ hätte er müssen ziemlich mit den groben Pfeilen schnitzen, damit er so eine Form überkommt, wie er es dann eben soll überkommen. Und am Schluss ist er ja der gewesen, der gesagt hat, wenn alle dich verlöhnt, ich bleibe dir treu. Und Jesus sagt, ja, ja, Petrus, also wenn dann der Glücklich reit, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und der Petrus hat sich gewehrt. Und genau diesen Zerbruch hat er müssen erleben. Dass er total als Versager da gestanden ist, und er steht am Schluss, er ist rausgegangen und hat brüllt. Das ist, glaube ich, das einzige Mal, wo steht, dass der Petrus brüllt hat. Wo er Jesus verleugnet hat und so versagt hat. In seinen Augen ist er wahrscheinlich fast gestorben. Ist wahrscheinlich das Schlimmste, was ihm hätte passieren können. Vorher hat er noch Schwertsachen und hat sich wehren für Jesus. Ich will nicht über den Petrus herumhacken. Ich glaube, das hat Jesus bewusst eingesetzt, um den Petrus an den Punkt zu bringen, wo er hören musste. Nämlich, dass seine ganze Fähigkeit zum Vorausgehen, zum Leiter sein, zum der Erste sein, dass die wirklich geheiligt wird, dass er eben wirklich ein Hirt wird. Wir sehen es nachher in dieser wunderbaren Lektion in Johannes 20, wo Jesus mit ihm eigentlich die ganze Geschichte nochmal durchgeht. Wo er am Kohlefeuerli hockt, wie damals, wo er Jesus verleugnet hat, ist er auch am Kohlefeuerli gehockt, und hat sich gewärmt. Und dort hockt er wieder am Kohlefeuerli, ist ziemlich lang stille, und dann fragt Jesus ihn dreimal, hey, liebst du mich? Liebst du mich mehr als die anderen? Liebst du mich? Hast du mich lieb? Immer tiefer runtergegangen, und der Petrus ist ganz traurig geworden. Und er hat bezeugt, Jesus, du weißt, dass ich dich gern habe. Und Jesus gibt ihm dann den Auftrag, jetzt tue meine Schafe hüten. Jetzt hast du den nötigen Zerbruch erlebt. Und wenn Jesus einen Menschen in einen Zerbruch hineinführt, dann geht es nicht darum, dass der Mensch kaputt geht. Was zerbricht denn? Das Ego, der falsche Stolz, all das Verkehrte, wo eigentlich nur im Weg steht, das zerbricht. Aber das Edle dahinter, das, wo Gott in uns hineingelegt hat, das kommt erst recht führen. Spannend, dass sich der Petrus als Mitälteste bezeichnet. Er, der Mitälteste. Nicht von Oberhirt. Das ist ein anderer. Das ist Jesus. Nicht von Oberbischof oder Papst. Petrus bezeichnet sich einfach als Mitältesten. Was ihn besonders macht gegenüber den anderen, wo er jetzt den Brief schreibt, was ist es, was ihn besonders macht, was ihn raushebt gegenüber den anderen? Nicht seine Stellung. Nur, dass er dabei war, wo Jesus gelitten hat und auferstanden ist. Der Zeuge steht da. Und auch Teilhaber der Herrlichkeit. Genau auf der gleichen Stufe wie alle anderen. Keine Sonderstellung. keine besondere Herrlichkeit, sondern einfach mit dabei. Also der Petrus stellt sich auf die gleiche Stufe als Ältester, als Mitältester. Und jetzt, was heisst das, leiten? Das heisst, als Hirt für die Herde sorgen. Das sind zwei Sachen. Ein Hirt hat zwei Hauptaufgaben mit seinen Schafen. Erstens muss er schauen, dass die immer zu fressen haben und Wasser haben und dass sie gesund sind und nicht vom Wolf gefressen werden. Also auf der einen Seite Nahrung und Hüte, Schutz. Und um das geht es eigentlich beim Leiten. Das ist ja das Gleiche mit Eltern auch gegenüber ihren Kindern. Das ist völlig das Natürlichste, oder? Das ist ja auch das Gleiche. Das sind die zwei Sachen, die wichtig sind bei einem Poppy, der auf die Welt kommt. Dass es ernährt wird und dass es Windeln gewechselt wird und dass es nicht vom Wickeltisch oben runtergeht. Das sind die wichtigen Sachen, oder? Also Nahrung und Schutz. Und dann natürlich Zuwendung, Liebe, da kommt dann noch mehr dazu. Es heisst, die Ältesten sollen die Herde weiden. Wem seine Herde ist jetzt das? Mich tröstet das immer wieder, mir hilft das immer wieder, mir vor Augen setzen, es ist nicht meine Gemeinde. Und wenn jemand sagt, ich gehe in die Gemeinde vom Hansjörg, bin ich gar nicht begeistert. Das ist nicht die Gemeinde vom Hansjörg. Zum Glück höre ich das nie. Und wenn ich es höre, stelle ich es immer ab. Nein, das ist die Gemeinde von Jesus. Und ich darf da Hirte sein, einer von den Hirten. Das ist eine Aufgabe, eine wichtige und eine edle Aufgabe. Aber es ist nie meine Gemeinde. Das schützt mich davor, zu meinen, es müsse so laufen, wie es mein Grind will. Und andererseits schützt es mich auch davor, mich zu verantwortlich machen und kaputt machen und ausbrennen. Es ist immer noch gemeint von ihm. Und es ist immer noch seine Herde. Jetzt schauen wir, was welche Haltung dass man braucht oder eben nicht soll sein. Gewinnsucht zum einen. Sich bereichern wollen. Also bei uns ist das eher ein bisschen ungewöhnlich, aber ich habe schon in anderen Kulturen das erlebt. Ich habe schon mitgekriegt, ganz konkret mitgekriegt, da ist ein Pastor von Südamerika in die Schweiz gekommen, hat da eine Gemeinde gegründet und hat da sehr läppig die ganze Sache auf die Beine gestellt. Und in Brasilien ist es so, dass man ein bisschen anders Kollekten einsammelt. Bei uns läuft das so schön anonym und dort kommt jeder führen mit dem Geld und legt es vorne ein und die meisten, also je charismatischer Gemeinden sind, desto mehr winken sie mit ihren Nötchen und können das so führen. Weil das muss gezeigt werden, oder? Und das ist dann in der Schweiz auch so eingeführt worden und die haben ein bisschen dickere Nötchen und haben das reingelegt und wo dann das Kesselchen genug voll war, ist der Brasilianer abgehauen mit allem. Mehrmals schon mitgekriegt. In unserer Kultur ist das eher ein bisschen ungewöhnlich. Gibt es eigentlich weniger. Dann geht es ums Herrschen. Chef spielen. Wenn jemand den Chef spielt, so richtig sich als Chef aufspielt, dann ist das immer ein Stück, ein Ausdruck von Minderwertigkeitskomplex. Erlebt hat man das natürlich in der RS. Wenn irgend so ein Typ mit Minderwertigkeitskomplex noch ein Korporal wird, vorhin ist er gedruckt worden als Rekrut, oder? Und jetzt ist er selber der Chef. Und jetzt hat er eine Freude, wenn ich sage, Marsch und seht, wie alle müssen säckeln und her und dahin. Kehrt. Und so weiter, oder? Dass, wenn einer eine Freude hat, wenn er sieht, wie andere auf seine Kommando um Zeug herumspielen, gut, im Militär ist das irgendwie, hat das mit Drill zu tun und so. Ich muss ehrlich sagen, ist nie so ganz meine Spezialität gewesen. Ich habe es mitgemacht, weil ich es haben müssen, aber weitermachen hätte ich um keinen Preis wollen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Einfach weil ich, nicht weil ich etwas dagegen habe, dass man das macht, sondern einfach weil ich es für mich nicht gesehen habe. Genau. Aber es gibt da ganz feine Vorgesetzte, auch im Militär. Die machen auch Drill, aber da merkt man, die geben dem Ganzen immer einen Sinn. Und es geht immer um den Mensch. Was mich manchmal gestresst hat, im Militär, wenn es Gewehr, ein Kräbeli geht, hat er Theater gegeben oder an den Gamellen, oder? Aber wenn einer das Bein gebrochen hat, ist das nicht so schlimm, lauf weiter, oder? Oder irgendwie verstaucht hat, gebrochen vielleicht nicht, aber wenn es nur verstaucht hat, komm, kannst weiterlaufen, bis Indianer kennen keinen Schmerz. Also irgendwo, und dann gibt es die guten Leiter, auch dort, wo man spürt, da geht es um den Mensch. Da geht es darum, den Mensch zu fördern. Und das ist es eigentlich. Es gibt schon Leiter, auch im christlichen Bereich, mit Machtgehabe. Und ich habe schon ein paar beobachtet. Aber in unserem Kulturkreis geht es meistens nicht lang gut. Meistens, wenn jemand so Macht ausübt, und ich habe das vor einigen Jahren wieder mal beobachtet, wo jemand aus meiner Warte ziemlich komisch geführt hat, gesagt hat, ihr müsst mir nachfolgen, ich sage zwar nicht, wo durch, aber ihr müsst einfach mitmachen. Das war vielleicht etwa 2-3 Jahre dort und dann ist es nicht mehr gegangen. Weil einfach in unserer Schweizer Kultur funktioniert das nicht, wenn einen so Macht ausübt und führt. Das ist auch gut. Ich denke, gerade auch in unserem Verband FEG sind so flache Strukturen, dass es einfach die Machtspiele nicht begünstigt. Also wenn einer Machtspiele ausübt, ist er meistens nicht lange dabei. Und das ist auf eine Art auch gut. Ist also auch nicht unser ganz grosses Problem. Das andere vielleicht schon fast mehr, da heisst es nicht zwungenermassen, sondern willig. Ja, bei uns, vor allem jetzt auch in der Männerwelt, reisst sich ja keiner drum um eine Leitungsamt. Das ist ein bisschen so. Die meisten muss man ziemlich intensiv motivieren, dass sie sich in eine Leitungsposition in Lönd berufen. Da haben wir eine unheimliche Zurückhaltung. Wahrscheinlich ist dahinter Angst. Angst, sich exponieren, Angst, ausgesetzt sein. Es ist so, Thielicke hätte mal gesagt, wer sich einsetzt, setzt sich aus. Das ist für mich ein Leitvers geworden. Ja, das ist so, wer sich einsetzt, setzt sich aus. Und wenn man halt leitet, dann setzt man sich aus und dann kann es auch sein, dass Kritik kommt. Es ist immer viel einfacher, kritisieren, wieder leiten. Und darum ist es auch nicht so einfach. Aber wer sich nicht drin hineingibt, raubt sich selber auch die Entwicklungsmöglichkeiten. Ihr kennt mich, ich bin da, glaube ich, relativ transparent. Als ich in der Lehre war, habe ich mir 2 Sachen geschworen. Ich werde nie Chef sein in einem Geschäft. Und ich werde nie ein eigenes Geschäft haben. Ich bin ein einfacher Arbeiter gewesen, als Elektriker und habe gern geschafft. Und das war mein Ding gewesen. Chef sein will ich nie. Und nachher kommt ich habe befürchtet, dass ich mal überhaupt keine Freude hatte. Ist der Pastor von der Gemeinde, wo ich dort in der Jugend war, hat gesagt, sie seien als Älteste zusammengekommen. Das sind eben Hirten gewesen. Sie sind als Älteste zusammengekommen und haben beraten und haben den Eindruck, ich sollte in eine theologische Ausbildung, aus mir gäbe es einen Pastor. Und ich musste mich dann anmelden, weil ich keine andere Wahl hatte. Ich hoffe, sie nehmen mich nicht, aber mit diesen Referenzen kannst du das vergessen. Und dann bin ich in die Position hineingekommen. Ich sage auch, ich bin mir, auch als ich als junger Pastor in dem Praktikum war, ich bin mir so nicht, ich habe das Gefühl, ich bin im falschen Film. Oder bei der ersten Pastorenkonferenz, wenn ich das Gefühl hatte, was habe ich da verloren unter all diesen Leitern. Ich konnte mich so nicht identifizieren mit dem. Und doch muss ich sagen, obwohl das von Gott her ein bisschen unfreiwillig passiert ist, hat das mir geholfen, um mich zu entwickeln. Ich würde nie da stehen, wo ich heute stand, wenn ich nicht in dieser Position ein Stück weit hineingestellt worden wäre. Aber das war eine Berufung, aber schlussendlich bin ich nicht von Menschen berufen worden, sondern ich habe im Hinterkopf schon gewusst, es ist eine Berufung von Gott. Menschen haben das nur ausgelöst. Und um das geht es. Sollen wir jetzt jemanden zum Glück zwingen? Da steht nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Nein, ich bin überzeugt, es ist nie gut, wenn man jemanden zum Glück zwingt. Vor allem einmal nicht auf der menschlichen Ebene. Wenn Gott einen ziemlich deutlichen Wink gibt, dann ist das seine Sache. Er ist der Oberhirt, er hat die Kompetenz. Aber Menschen sollen nicht Zwang ausüben. nur Freiwillige. Das ist so wichtig. Aber gottgemäß heisst es. Und letztendlich geht es darum, was Gott will. Und wenn Gott das will, ich kann mich noch gut erinnern, als ich Martin gefragt habe, wegen dem Leiter, Gottesdienstleiter und überhaupt wegen dem Leitungsteam. Das ist so für mich so ein bewegender Moment, weil er gesagt hat, er hat innerlich einfach von Gott her auch den Eindruck, dass jetzt dran ist, mehr Verantwortung zu tragen. Gell, Martin, ist nicht falsch, wenn ich das so sage. Und das hat mich so berührt, weil das ist im vorbereiteten Weg war. Ich habe nicht müssen Gott Pistolen auf die Brust setzen, jetzt muss. Sondern da war etwas von Gott vorbereitet. Und das ist so schön. Und nach dem sehe ich mich eben gottgemäß. Wenn Jesus ruft, dann ist die Verantwortung zum ihm folgen. Jeder betrifft das. Und es lohnt sich. Es steht nämlich da, und jetzt kommt der Oberhirt, aber eben nicht der Petrus, sondern Jesus. Wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverweslichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Der herrliche Siegeskranz. Ähnlich wie der Kriegel nach dem Eidgenössischen, oder? Der hat auch den Kranz drauf gehabt. Ein Kranzschwinger, der es erreicht hat. Der Siegeskranz ist eine Trophäe, ist etwas Wunderbares. Jesus wird sich offenbaren und dann wird es Ehre geben. Wenn jemand sagt, nein, ich will keine Ehre. Ja. Hey, lass mal auf dein Herz, ist es ganz ehrlich? Willst du wirklich, es geht nicht um Lobhudelei, aber echte, ehrliche Anerkennung? Gibt es jemanden da drin, der sagt, das kann ich, brauche ich nicht? Gell? Manchmal ist es doch eine Anerkennung, ein Dank, das tut so gut. Und ich finde es schön, dass wir so eine Kultur haben, die ist am Donnerstag zum Ausdruck gekommen, Kultur von Dankbarkeit und Wertschätzung. Und wenn wir einmal bei Jesus werden sein, dann wird er uns den Siegeskranz anlegen. Stell dir vor, wie das wird sein. Ich denke immer wieder, der Kriegel ist dort so geknüllt, oder? Und dann hat die Ehredame ihm den Kranz aufgesetzt. Hey, das wird nicht eine Ehredame sein, das wird Jesus sein. Das ist nochmal etwas ganz anderes. Das betrifft jetzt nicht einfach Männer, sondern Frauen und Männer. Alle, die Verantwortung tragen, alle, die in dieser Position stehen, wo Gott sie hineingestellt hat und die Position wirklich bekleidet, wirklich das annehmen. Ja, da wird er gehen, das wird gewaltig sein. Es steht ja auch im Alten Testament, im Daniel, und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die, die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Gott ist nicht ehrgeizig. Geizig mit Ehr. Sondern wenn wir ihm treu sind, dann werden wir, wird sich das wirklich lohnen. Was ist das Wichtigste für einen Leiter? Jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich nochmal zurück muss. Jawohl. Was ist das Wichtigste für einen Leiter? Wie er soll leiten? Zuerst steht, was er nicht soll machen. Es steht da, Vorbild sein. Und Vorbild heisst nicht fehlerlos sein. Darum gefällt es mir, dass der Petrus das schreibt. Also wenn einer nicht ganz fehlerlos war, ist der Petrus. Oder? Der ist nicht ganz fehlerlos gewesen. Und auch nach der Auferstehung, der Paulus hat ihn einmal ziemlich massiv zurechtgewiesen. Das beschreibt er im Galaterbrief, der Paulus, wenn er sogar den Petrus zurechtgewiesen hat, vor allem, weil er einen Fehler gemacht hat. Petrus hat Fehler gemacht. Aber er ist zu seinen Fehlern gestanden. Und das ist das Vorbild. Perfektion ist nie vorbildlich. Wenn jemand nie einen Fehler macht und in allem völlig perfekt ist, wie wirkt er als Vorbild? Boah, das ist jetzt auch deftig abstoßend. Also, ich habe es jetzt zuerst, aber du hast schon recht, ich habe es jetzt zuerst mal ein bisschen positiv ausdrücken, unerreichbar. Ist auch etwas, aber schlussendlich hast du völlig recht. Eigentlich ist jemand, der so perfekt ist, abstoßend. Es ist ja niemand perfekt, sondern sie gehen es ja nur vor. Und um das geht es, oder? wenn wir ehrlich sind und transparent, und das ist der Petrus in einem besonderen Maß gewesen, dann sind wir für andere nachahmenswerte Vorbilder. Wir müssen doch gar nicht perfekt sein, Menschenskind. Wenn wir nur ehrlich sind. Vorbild ist etwas so Wertvolles. Aber wie ist man Vorbild? Wie kann man ganz praktisch Vorbild sein? Was braucht es, zum Vorbild zu sein? Natürlich, es braucht eben einen integeren Lebensstil. Und was braucht es auch noch, dass man Vorbild ist? Demut? Mhm. Genau, eben das Integere, gell? Aber etwas, wo wahrscheinlich niemand daran denkt, braucht es auch für ein Vorbild. Wenn nützt das Bild etwas? Nützt das Bild etwas in der Schublade? Ja. Also nicht, dass man die Leiter aufhängen soll, gell? Aber um was geht es beim Bild? Dass man es sieht. Genau, darum hängt man es eben auf, dass man es sieht. Und genau um das geht es. Ein Vorbild ist nur dann ein Vorbild, wenn man es auch sieht. Das Vorbild, das nie da ist, ist kein Vorbild. Auch wenn er nur so perfekt ist. Wir gehören nicht in die Schublade, sondern wir gehören hierher. Und das finde ich so fantastisch. Wie hat Jesus Vorbild gelebt? Ganz praktisch. Jetzt nicht vom inneren Lebensstil, sondern äußerlich. Zu den Leuten gegangen. Noch mehr? Noch viel mehr. Sich erniedrigt, aber ganz praktisch. Wie hat das Vorbild ausgelebt? Wie? Füße gewaschen, ja. Mensch gsi und das Volk gegangen, aber etwas ganz Spezielles noch. Blick auf die Jünger. Er hat voll mit ihnen gelebt, hat voll mit ihnen Leben geteilt, die ihn Tag und Nacht können beobachten. Also der ist wirklich ein Vorbild gsi. Du hast Tag und Nacht können schauen, wie geht er um, wenn er sich ärgert über die Pharisäer, wenn er sich freut, wenn er traurig ist, wenn er happy ist. All das konnten die können beobachten. Warum? Weil er so nah war. Und wie hat es der Paulus gemacht bei den Thessalonicher, schreibt das. Er sagt, ich habe euch wie eine Mutter Kind. Ich bin Tag und Nacht für euch da gewesen, mit euch da gewesen, also Leben teilen. Ich weiss, das können wir innerhalb der Familie, innerhalb der Gemeinde, haben wir nicht so Strukturen. Aber trotzdem, je mehr, dass wir Vorbilder sind, das heisst, dass wir vielleicht unsere Häuser öffnen, dass wir einander Anteil geben am Leben des anderen, umso mehr. Ich habe das als junger Mensch sehr, sehr positiv erlebt. Als ich im Jugendteam war, hat das Pastoren-Ehepaar, das dort war, hat immer, wenn wir Sitzung hatten, sind wir als Team beim Znacht eingeladen gewesen. Und die haben drei Kinder gehabt, und dort ist es her und zu gegangen, wie bei einer normalen Familie, sag ich euch. Das sind zwar Pastorenkinder gewesen, aber die haben gleich jemand mal gestritten. Die haben gleich jemand mal das Auto umgetan. Vor allem, wenn Besuch da war, haben sie es ausgenutzt. Und da hast du so viel gesehen. Da hast du auch gesehen, wie die Eltern damit umgehen, wenn die Kinder das Auto umtun. Wie geht es dem Pfarrer um, wenn die Kinder blöd tun, oder? Und das, er hätte ja können sagen, ja, das ist ein Verzeichen, das soll niemand sehen. Sonst, oder? Langet, wenn sie mich am Sonntag hinter der Kanzel sehen, kann ich mich schön verstecken. Nein, der war so transparent gewesen, die haben ein offenes Haus gehabt und ich durfte hineinschauen, wie das dort läuft. Und als ich Praktikant war, habe ich das ähnlich gemacht. Ich war damals noch Single damals und bin regelmäßig zum Mittag eingeladen gewesen, vor allem bei Familien. Und die haben so viel innen gesehen. Die Leute haben das Haus geöffnet. Und das war so gut gewesen. Einfach einmal können sehen. Sie haben auch erlebt, wie ich umgang. Ich bin dann etwa mal auch an Grenzen gekommen. Also gerade so, ja, mit Kind, die blöd tun können, komme ich dann etwa mal auch noch recht ans Limit. Und dann erlebt man mich einmal, wenn ich ans Limit komme. Das passiert ja nicht so viel, aber es kann auch passieren, oder? Wie reagiere ich dann? Das passiert nur, wenn man transparent ist. Das war ein Exkurs zum Thema Vorbild. Gell? Vorbild. Das sieht man. Und man kann es lesen. Und darum, wer eine Aufgabe hat von Verantwortung, ist herausgefordert, ein Vorbild zu sein. Jetzt kommt aber die andere Seite auch. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Das ist jetzt einfach Jüngere, Ältere. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Dass wir nicht nur einfach kritisieren und nicht nur einfach besserwisserisch sind, sondern dass wir auch einen Respekt haben gegenüber denen, die Verantwortung tragen und eben unterordnet. Weil ich glaube, das gehört auch dazu. Ehre, wem Ehre gebührt. Die Bibel hat eine hohe Stellenwert, dem Respekt und der Achtung. Da geht nicht darum, dass man nichts kritisieren darf, aber dass man immer mit einer Achtung, mit einem Respekt umgeht. So wird es viel leichter für die Leiter, wenn das stimmt. Also wenn Leiter mit Respekt leitet, und das ist mir auch wichtig, ich merke, dass dort, wo ich Hauswart bin, diese Woche bin ich wieder am Nachmittag am Sträucherschneiden etwas gewesen, wo ich schnell in die Wege hineingelampet habe. Und dann sind die Kinder hergekommen, wir haben so ein bisschen speziell, ein paar mit Migrationshintergrund, haben ein bisschen einen anderen Umgang. Und dann hat die eine geklagt und ausgerufen, jetzt hat man doch der andere den Turnschuh genommen und in einen Balkon raufgeschmissen, wo niemand ist. Und dann habe ich den anderen hergepfiffen und gesagt, was hast du gemacht? So, ja, aber sie hat mir den Turnschuh kaputt gemacht und dann darf ich das, oder? Und dann hat es fast eine Sonntagsschullektion gegeben, überraschend so. Aber mir ist es wichtig, ich möchte die Kinder, auch wenn ich mal schimpfen muss, ich möchte sie mit Respekt behandeln. Nie mit irgendwelchen beleidigenden Titeln, sondern immer mit Respekt. Und was passiert? Sie fressen mir aus der Hand. Sie behandeln mich mit Respekt. Und wenn ich komme, das ist einmal so herzig, kommt der ganze Blatter und sagt, Hansi-Jörg, und jetzt kann man nicht mehr einander umarmen, vor Corona sind zwar einmal in die Arme geflogen, die einen, das ist so herzig. Aber ja, das ist Frucht, wenn man mit Respekt umgeht, auch mit Kind. Mit Liebe und Respekt, da kommt es auch zurück. Kinder sind so natürlich. Genau. Schon wieder ein Exkurs gewesen. Ja, und jetzt kommt es allgemein. Ah, da haben wir gehabt. Noch eine weiter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Und das ist eine Haltung, die so wichtig ist. Demut. Schauen wir mal ein bisschen an, was ist Demut? Was wäre das Gegenteil? Hochmut. Das ist relativ einfach. Schauen wir zuerst mal das Gegenteil an. Was ist Hochmut nicht? Was ist nicht gemeint mit Hochmut? Es ist nicht gemeint, eine gesunde Selbstachtung. Ein gesunder Stolz ist nicht gemeint mit Hochmut. Also wenn jemand weiss, wann er wert ist, und der Kopf auch ein bisschen gerade auf dem Hals hat, ist das nicht Hochmut, sondern dann ist das eine natürliche, gute Haltung. Was ist Hochmut? Genau. Überheblichkeit, pure Selbstüberschätzung. Also wenn jemand meint, mehr zu sein, also mehr scheinen will, als er ist, kann man einen Satz gehört, der hat mehr im Schaufenster als im Laden. Das finde ich noch anschaulich. So ein bisschen wie der hier, oder? Paulus muss sagen zu den Korinthern, ihr seid aufgeblasen. Und die Karikatur hat mir so gefallen, da, der Ballon, der sich selber aufbläst. Ich bin der Größte. Ja, wenn er noch ein bisschen, was passiert, wenn er noch ein bisschen mehr Druck gibt? Dann gibt es den Platz für einen anderen. Es steht da, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Gott widersteht dem Hochmütigen. Und das finde ich so tröstlich. Wer sich selber überschätzt, wer so ein selbsternannter Guru ist, der meint, er müsse alle anderen immer maßregeln und er mache alles richtig, gegen solche Typen habe ich ja eh keine Chance. Ah, da macht Jesus, da bin ich froh. Gott widersteht dem Hochmütigen. Da muss ich gar nicht so viel machen. Das ist tröstlich. Demut. Was ist jetzt Demut? Demut heisst, ja, ich bin halt nichts und ich kann halt nichts. Demut ist nicht, wenn jemand den Kopf nicht gerade auf dem Hals hat, sondern Demut ist das, was ist es? Mut zum Dienen, ja, das ist eine Erklärung vom Wort her. Genau. Grosszügigkeit gehört natürlich dazu. Wenn wir jetzt sagen, das Umgekehrte von Hochmut, wie würde man es definieren? Was ist Demut? Ja, der andere höher achten als sich selber, jawohl, genau. Und gegenüber sich selber. Ehrlich. Im Grunde genommen geht es um eine gesunde Selbsteinschätzung. Gell? Und die gesunde Selbsteinschätzung, es gibt schon Leute, die sagen, ja, ich bin halt das Null. Auf eine Art ist das gar nicht so falsch. Jesus sagt, wir sind alles Sünder. In Gottes Augen sind wir nicht wert, Gott in die Augen zu schauen. Wir haben die Berechtigung nicht. Im Grunde genommen kann ich sagen, ja, aus mir selber raus gesehen, kann ich sagen, bin ich ein Null. Paulus drückt das krass aus. Ich bin nur aus Gnade, ich bin nichts. Aber wenn ich mit Jesus zusammen bin, was bin ich denn? Und das ist Demut. Das ist Demut. Ich selber, ja, ich muss eingestehen, ich bin ein Sünder von Natur aus und kann vor Gott nicht bestehen. Aber mit Jesus zusammen bin ich nicht das Null, sondern mit Jesus zusammen bin ich das Zehni. Warum? Was bin ich mit Jesus zusammen? Ja, was bin ich mit Jesus zusammen? Ein Überwinder? Weiter? Gerecht? Erlöst? Hast du gesagt, gell? Mhm. Ein Sieger? Ein Kind Gottes? Vollkommen gemacht, gell? Jawohl. Wie? Bevollmächtigt? Wow. Königskind? Wow, was wir nicht alles sind. Demut, wie? Ja, genau, gemeint ist Brut, gesamthaft. Sind wir Brut von Jesus, wertvoll, kostbar, geliebt. Also mit Jesus zusammen sind wir wirklich Szene. Und das ist Demut. Demut heisst, Paulus sagt, aus Gnade bin ich, was ich bin. Aber sein Werk an mir ist nicht vergeben gewesen. Ich habe mehr geschafft als alle anderen. Er hat auch gestummt, darum hat er es dürfen sagen. Aber das sagt er wieder nicht ich, sondern Gottes Werk ist es, das in mir gewirkt hat. Also das ist die Haltung, nicht eine falsche Bescheidenheit, sondern die Demut, dass ich weiss, mit Jesus zusammen bin ich Szene. Aber was ist das mit dem anderen, der mich so aufregt? Der auch Gottes Kind ist? Das ist genau gleich Szene. Und wenn ich das Gefühl habe, der andere, der muss noch viel lernen, der ist schon, der geht mir so auf den Keks. Mag alles stimmen, oder? Der andere, das ist so eine Pumpe, das ist so ein Null, also der nervt mich nur. Aber der andere ist mit Jesus zusammen genauso Szene. Darum heisst es, der andere höher achtet als sich selber, wie es Marianne zitiert hat. Bekleidet euch mit Demut. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen. Eben dem, der sich selber richtig einschätzt, gibt er Gnade. Wendet er seine unverdiente Liebe, seine Ehre zu. Ist das nicht gut? Hey, vielleicht haben wir nicht so viel Ehre auf dieser Welt. Aber wenn wir Jesus einfach treu sind, wenn wir uns hineingehen und bereit sind, die Berufung, die er uns gegeben hat, einfach uns einzusetzen. Wir werden eher überkommen. Er gibt dem Demütigen Gnade. Demütig ist der, der weiss, ich selber kann es nicht. Aber mit Jesus zusammen kann ich es. Das ist Demut. Ich selber kann es nicht. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Aber mit ihm zusammen können wir es. Das ist wahre Demut. Amen. Danke, Jesus, für dein lebendige Wort. Danke, wie du das deinen Jüngern vorgelebt hast und wie sie es uns weitergegeben haben, wie ein Petrus, der einfach uns hat können weitergeben, was es bedeutet. Leiten, demütig sein, Umgang miteinander, lehr du uns weiter. Dass wir wirklich deinem Bild entsprechen, Jesus. Danke. Danke, bist du das Vorbild. Danke, bist du der Oberhirt. Und dürfen wir uns an dir orientieren. Amen.
Eigentlich ist das nächste Lied wie eine Zusage. Nach dem, was wir heute gehört haben, über Demut, sagt Gott zu uns, ich bin bei dir.
Und du wirst glauben und
mit dem Aaronitischen Segen möchte ich dann auch euch schicken. Vom 4. Mose 6, 24 bis 26. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.